Man muss echt sagen, dass wir etwas Glück hatten, dass der Schaufelradbagger von RWE über mehrere Monate defekt war, sodass wir dadurch mehr Zeit hatten für unsere Grabungen. Wenn das nicht gewesen wäre, hatten wir zum Beispiel im Juni 2023 hatten wir schon die erste Ansage, ja, wir müssen jetzt bald Schluss machen. Wir kommen jetzt mit unserem Bagger in den nächsten Wochen auf Ihre Grabungsstelle. So.
Darf ich mal ganz ketzerig fragen, was haben Sie denn alles Spannendes gefunden, was Sie nicht gefunden hätten, wenn der Bagger nicht kaputt gegangen wäre? Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Mit dieser Episode geht die erste Staffel der Beschäftigung mit Geschichte, Gegenwart, Zukunft, Erforschung und Erinnerungskultur im Braunkohlegebiet rund um Hambach, Garzweiler und Inden zu Ende. Voraussichtlich im August 2024 geht es aber mit einer zweiten Staffel weiter, in der wir auch über den rheinischen Tellerrand hinaus auf andere durch Bergbau geprägte Regionen schauen und uns unter anderem auf die Suche nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden machen. Den Abschluss von Staffel 1 bestreiten in diesem Interview nun Susanne Harke-Schmidt und Martin Heinen, die von den archäologischen Ausgrabungen in Mannheim erzählen. Im Nachgespräch erwähnte Herr Heinen übrigens noch ein besonderes Fundstück, nämlich eine Figur der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute. Den Artikel, den er dazu verfasst hat, ist sehr lesenswert und in den Shownotes verlinkt. Dort findet ihr auch Hinweise, wie ihr mir Fragen, Feedback oder Bewertungen zukommen lassen könnt. Zur Unterstützung des Podcasts gibt es zusätzlich die Möglichkeit eines dauerhaften Beitrags auf Steady oder einer einmaligen Spende auf PayPal. Und an dieser Stelle danke ich jetzt erstmal allen, die mir in den letzten Wochen da was in den digitalen Hut am Straßenrand geworfen haben. Und nun genug der Vorrede. Los geht es mit dem Interview. Beide GesprächsteilnehmerInnen sind neu im Podcast und stellen sich und ihren Bezug zu Mannheim vor, bevor sie die Besonderheiten und Herausforderungen der archäologischen Grabungen in Mannheim schildern. Und ich wünsche euch, wie immer, viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Episode.
Mein Name ist Susanne Harke-Schmidt. Ich bin die Stadtarchivarin in Kerpen. Noch muss ich sagen, ich gehe zum 1.4. in den Ruhestand, bin aber seit 20 Jahren auch die Vorsitzende der Heimatfreunde Stadt Kerpen e.V. Wir arbeiten, Archiv und Heimatfreunde arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Und das bedingt natürlich, dass wir uns auch mit der Geschichte des heimatlichen Raumes beschäftigen, sowohl als Archivarin als auch die Heimatfreunde. Die haben es in ihrer Satzung stehen von 1963, dass sie sich explizit auch um die Erhaltung der Denkmäler und um die Erforschung der Heimatgeschichte kümmern. Und da haben wir sehr viel zusammengearbeitet. Und diese Beschäftigung mit Mannheim gehörte natürlich zum Sprengel. Mannheim ist ein Ortsteil der 1975 zusammengegliederten Stadt Kerpen. Und natürlich war schon lange, lange klar, dass Mannheim wahrscheinlich dem Tagebau Hambach zum Opfer fallen wird. Und insofern haben wir uns schon in den 90er Jahren mit Mannheim das erste Mal intensiv auseinandergesetzt, nämlich zur 1100-Jahr-Feier. 898 ist Mannheim urkundlich das erste Mal erwähnt. Und da haben wir eine große Ausstellung gemacht, eine Publikation herausgegeben und uns mit den Mannheimern auseinandergesetzt und mit Mannheims Geschichte. Und das hat uns dann natürlich auch begleitet, die Vorbereitung zur Umsiedlung von Mannheim, der weitere Fortschritt des Tagebaus und. Und irgendwann kam dann Dr. Martin Grünewald, der zuständige Referent der Außenstelle des LVR, der zuständig ist für, oder die Außenstelle ist zuständig für die Grabungen im Rheinischen Braunkohlenrevier. Und der ist seit 2016 Mitglied bei uns, bei den Heimatfreunden. Und der hat gesagt, da gibt es so Förderungsmöglichkeiten des neuen Heimatministeriums. Sollen wir da nicht mal einen Antrag stellen, was ein Projekt, ein archäologisches Projekt von Mannheim angeht? Wir könnten vergleichen, wie sich Bochheim und Mannheim entwickelt haben und. Und dann haben wir gesagt, ja toll, das machen wir. Und dann hat er so ein Konzept erstellt und hat uns das erste geschickt. Und dann stand drin, dass er damit rechnet, dass es 1 Million kostet. Und dann haben wir 3-mal geschluckt und haben uns angeguckt und haben geschaut, oh, mit 1 Million, also wir sind ein kleiner Verein und mussten das natürlich auch aus unseren Mitteln irgendwie stemmen. Und wenn man 1 Million Förderung bekommt, dann muss man 10% selber zahlen. Und das ist für so einen kleinen Verein schon eine dicke Hausnummer. Aber wir haben gesagt, wir machen das, irgendwie kriegen wir das hin und haben dann einen Förderantrag gestellt, über die Bezirksregierung geht das beim zuständigen Heimatministerium in Düsseldorf. Und von Anfang an wurde gesagt, ja, ihr könnt damit rechnen, dass das spannend. Und das lief zeitgleich mit der politischen Entwicklung bezüglich der Fortsetzung der Braunkohletagebaue. Sie erinnern sich vielleicht 2018, die großen Demonstrationen, Hambi muss bleiben. Hambi, es liegt hinter, der Hambacher Forst liegt hinter Mannheim. Und das hat natürlich auch einen Teil unseres Förderantrags auf den Kopf gestellt. Wir sind, als wir den Förderantrag gestellt haben, noch davon ausgegangen, der Tagebau Hambach wird realisiert, wie vorgesehen. Das Dorf wird komplett umgesiedelt. Und das hat sich ja dann nach 2018 alles verschoben. Aber tatsächlich haben wir nach langem, langem Warten 2022 den Bewilligungsbescheid des Ministeriums bekommen und haben dann am 1.8. mit der Firma Artemus einen wunderbaren Partner gefunden, der das mit uns zusammen und dem LVR zusammen realisiert. Und seitdem graben wir halt in Bochheim und haben auch schon so ein bisschen in Mannheim angefangen. Ja, und das ist alles sehr, sehr spannend, weil das ja auch im Zusammenhang zu sehen ist mit dem Strukturwandel, was passiert bei uns und wie können wir ausreichend dokumentieren und auch zeigen, wie sich die Region hier entwickelt hat. Also Kerpen hat da ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, was die Entwicklung des Braunkohlentagebaus angeht, weil nur in Kerpen, also Kerpen liegt mitten im Rheinischen Revier und in Kerpen kann man die komplette Entwicklung nachvollziehen. Wir haben die ersten Nachweise Ende des 17. Jahrhunderts im Turnicher Bereich. Wir haben die ersten kleinen Gruben. Wir haben den ersten Tieftagebau auf dem Gebiet der Stadt Frechen. Wir haben die erste Stadt Kerpen. Wir haben die erste Umsiedlung mit Bottenbruch auf dem Gebiet der Stadt Kerpen. Und wir haben dann eine Reihe weiterer Umsiedlungen gehabt. Ein Viertel aller Menschen, die im Rheinischen Revier umgesiedelt worden sind, haben im Bereich der Stadt Kerpen stattgefunden. Und wir haben jetzt den letzten und größten Tieftagebau Hambach, auch auf Kerpener Stadtgebiet. Und wir haben die letzte Umsiedlung im Mannheimer. Und dadurch, dass jetzt die Mannheimer Kirche nicht, wie ursprünglich vorgesehen, abgerissen wird, haben wir sogar auch noch die Möglichkeit, dass was da passiert ist, die ganze Entwicklung, die ganzen Forschungsergebnisse, die wir durch unser Projekt erzielen, in der Mannheimer Kirche zu präsentieren. Und das ist jetzt die nächste große Aufgabe, dass wir das erreichen können, das in der Mannheimer Kirche zu präsentieren. Letzte Woche Donnerstag ist der Rahmenplan Hambach von der Neuland Hambach GmbH vorgestellt worden. Und da steht auch drin, dass in Mannheim rund um die ehemalige Kirche St. Albanus und Leonardus ein Kulturpark entstehen soll. Ja, und das ist jetzt die nächste Aufgabe, wenn wir das archäologische Projekt abgeschlossen haben, dass wir versuchen, unsere Forschungsergebnisse und unsere Geschichte da zu präsentieren.
Ja, mein Name ist Martin Heinen. Ich bin Geschäftsführer der Archäologiefirma Artemus. Mein Werdegang, ich habe in Köln Ur- und Frühgeschichte studiert mit dem Schwerpunkt Steinzeit eigentlich, aber im Laufe meiner Tätigkeiten habe ich eigentlich mit allen Zeiten von der Steinzeit bis zur Neuzeit intensiv mich beschäftigen müssen und bin eigentlich mit allen Zeiten jetzt ganz gut zurecht. Wir graben mit unserer Firma überall dort, wo Bodeneingriffe stattfinden, sei es durch Baumaßnahmen, sei es durch Abgrabungen, sei es durch das Braunkohlerevier, wo großflächig abgegraben wird. Überall dort kommen wir zum Einsatz. Dann kam die Anfrage von den Heimatfreunden Kerpen, ob wir uns zusammensetzen könnten, mal über ein Thema zu sprechen, über ein Projekt zu sprechen, was sich im Nachhinein als ein sehr großes und sehr umfangreiches Projekt entwickelt hat. Wir graben quasi dieses Haus Bochheim, graben wir quasi seit August 2022 und haben es in den letzten Monaten sind wir damit komplett durch. Und alles Weitere, würde ich sagen, können wir im weiteren Gespräch dann noch weiter klären.
Ich habe dazu aber noch eine Frage, weil ich selber, ich habe es im Vorgespräch erwähnt, auch mal eine Zeit lang als Grabungsarbeiter gearbeitet habe. Aber das war bei einem Landesmuseum. Das heißt, das war eine Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz, öffentlicher Dienst und so weiter. Und Sie machen das ja als Firma. Wie kommen Sie denn an Ihre Kunden und Kundinnen?
Das ist so, das Amt für Boden- und Denkmalpflege hat einen Bauplan, eine Bauplanung, und überall dort, wo Archäologie zum Beispiel in Verdacht steht, vorhanden zu sein, wird der Bauherr quasi wird verpflichtet, Ausgrabungen durchführen zu lassen. Und dann wird man von dem Bauherrn, es gibt eine Liste von Firmen, die so Ausgrabungen durchführen, wird man von den Bauherren quasi angefragt, oder von den Verursachern, kann man sagen, wird man angefragt, ob man eine Ausgrabung durchführen kann. Und dann ist es oft so, dass der Preis entscheidet. Das ist wirklich ein Wettbewerb, und dem man sich stellen muss, was nicht immer zugunsten der Archäologie leider ausgeht.
Was meinen Sie damit?
Manchmal ist es so, dass ein sehr geringer Preis, dann muss auch die Grabung sehr schnell forciert werden. Und bisweilen hat man den Verdacht, dass dann vielleicht die Archäologie etwas auf der Strecke bleibt. Das ist einfach so. Ein geringer Preis ist manchmal mit dem Zeitfaktor schnell verbunden.
Wir mussten ja auch unsere Grabungsauftrag, das sind ja öffentliche Mittel, die wir da bekommen haben. Und das heißt, das muss tatsächlich ganz streng nach Vergabeordnung müssen diese Aufträge erteilt werden. Es musste eine öffentliche Ausschreibung erfolgen, und dann archäologische Arbeit in einen Ausschreibungstext zu fassen, das ist eine richtige Herausforderung gewesen. Wir haben das tatsächlich zusammen mit einer Kanzlei gemacht, die darauf spezialisiert war. Und unsere Vergabestelle der Stadt Kerpen hat uns sehr geholfen. Also das war schon, ja, das ist ja nichts, was zum Beispiel so jemand wie Dr. Grünewald, der Archäologe ist, und ich bin Archivarin. Also das ist ja nicht unser täglich Brot, solche Ausschreibungen für archäologische Arbeiten zu formulieren. Also das ist schon speziell, und da muss man schon, ja, wir haben es nachher irgendwie so halbwegs begriffen, und wir sind sehr, sehr froh, dass wir da mit der Firma Artemus so einen tollen Partner gefunden haben. Aber das hätte auch mit ein bisschen Pech jemand anderes sein können, der vielleicht gar nicht so erfahren und so gut mit uns zusammenarbeitet.
Ja, das ist tatsächlich für den Verursacher, für den Auftraggeber, ist es kein leichtes, das auszuschreiben, so etwas für eine Ausgrabung. Zum Glück gibt es vom Amt für Boden- und Denkmalpflege, gibt es so ein Leistungsverzeichnis, wo man sich dann entlanghangeln kann und die Ausschreibung vielleicht so in dieser Richtung wegschicken kann, sagen wir mal. Also das Amt für Boden- und Denkmalpflege ist schon eine gewisse Hilfe auch für die Verursacher.
Und überhaupt gegraben wurde ja, weil Mannheim, Frau Hacke-Schmidt hatte es erwähnt, dem Tagebau Hambach im Weg war. Frau Hacke-Schmidt, ich hatte in einer anderen Folge schon über Kainberg gesprochen, die ja dann kurz vor knapp doch nicht abgebaggert wurden. Wie lief dieser ganze Prozess mit, wir wissen, irgendwann verschwindet das Dorf, es muss umgesiedelt werden, in Mannheim ab?
Das ist in Mannheim tatsächlich ja schon lange, lange bekannt gewesen, und die Mannheimer Bürgerinnen und Bürger haben sich ja auch darauf eingestellt. Die haben ja ihre Lebensplanung darauf eingestellt, und die sind aber auch schon sehr, sehr früh beteiligt worden. Das heißt, da gab es wirklich, also anders als in früheren Umsiedlungen, also wenn ich denke in den 30er Jahren Bottenbruch, da wurde überhaupt niemand, die wurden nicht gefragt, die wurden umgesiedelt und fertig. Wobei ganz wichtig ist, dass im Rheinland, im Rheinischen Revier ein Prinzip verfolgt wird, und das schon seit der ersten Umsiedlung mit Bottenbruch, nämlich das Prinzip der geschlossenen Umsiedlung. Das heißt, es wird immer das komplette Dorf umgesiedelt an einen neuen Standort, um das so sozialverträglich wie möglich zu gestalten. Und das ist schon mal wirklich ein großer Vorteil. Und es gibt dann Umfragen in den Dörfern, wer will alles mitsiedeln. In aller Regel sind das so um die 90%, die dann auch sich erklären, dass sie mitsiedeln wollen. Und jetzt bei den letzten Umsiedlungen ist wirklich die Ortsbevölkerung immer sehr beteiligt worden. Es gab eine große Partizipation. Und in Mannheim ist es so gewesen, dass da tatsächlich ein Bürgerbeirat der wirklich gewählt wurde, demokratisch gewählt wurde, dieser Bürgerbeirat. Und der hat das komplett begleitet. Und auch die Bürgerinnen und Bürger sind immer wieder eingeladen worden von dem Planungsbüro, das diesen Auftrag bekommen hat. Die durften sich also vieles, selbst in einem alten Dorf hat es Begehung gegeben, und da wurde gefragt, was möchtet ihr in dem neuen Dorf haben und. Also da hat es schon eine wirklich, finde ich, Vorzeigepartizipation gegeben. Und wenn man sich das neue Dorf anschaut, finde ich, ist das auch durchaus ein sehr, sehr gelungener gelungener Plan geworden, der eben, man hat von den, wenn man die Anfangspläne sieht und sich heute das Dorf anschaut von oben, dann sieht man diesen Plan tatsächlich, der ist wirklich so umgesetzt worden. Aber das ist natürlich für die Bürgerinnen und Bürger einfach ein sehr schwieriger Prozess. Auf der einen Seite gibt es natürlich eine Menge, die da auch gewinnen, die nochmal neu anfangen können. Und also sie müssen ja mal durch Mannheim neu gehen. Da steht vor jedem zweiten Haus steht eine Wärmepumpe. Die müssen sich jetzt um viele Dinge, die andere Menschen jetzt großen Sorgen, die anderen Menschen große Sorgen bereiten müssen, die sich nicht mehr kümmern, weil die ein modernes, energetisch gut aufgestelltes Dorf haben. Aber auf der anderen Seite muss man seine Heimat verlassen. Und das ist für viele eben auch sehr, sehr schwierig. Also das ist ein großer Spagat, der für alle Menschen hier im Rheinischen Revier, die mit der Umsiedlung zu tun haben oder die von Umsiedlung betroffen sind, doch sehr, sehr beschäftigt. Und ich habe gesagt, wir begleiten das ja auch schon lange. Also ich habe in den 90er Jahren schon die erste Ausstellung gemacht zur Entwicklung des Braunkohlentagebaus und den einhergehenden Umsiedlungen. Und da stellt man fest, so dadurch, dass es eben in Kerpen so viele Menschen betrifft oder betroffen hat, also das sind die eigentlich am besten besuchten Ausstellungen, die wir im Archiv in den vergangenen 30 Jahren gezeigt haben, weil das eben so viele Menschen betrifft und die selber nicht umgesiedelt wurden, kennen aber welche. Oder sie haben früher waren das ja die Rheinbrauner, das waren ja unheimlich viele Menschen hier, die bei Rheinbraun gearbeitet haben. Also das ist schon ein Thema, was immer sehr präsent ist hier in Kerpen.
Der Boden von Neumannheim ist also auch kein geschichtsloses Stück Land gewesen. Auch da wurden vorher archäologische Ausgrabungen durchgeführt und Prospektionen. Und da hat man festgestellt, dass auf diesem Boden, wo jetzt Neumannheim steht, schon eine jungsteinzeitliche Siedlung existierte, dass eine eisenzeitliche Siedlung mit Gräbern existierte. Also der Boden von Neumannheim ist auch quasi von der Geschichte betroffen gewesen.
In einer Folge, die ich bereits gemacht habe über die Braunkohlenarchäologie, also die Grabung auch direkt am Tagebaurand, hieß es, man hat sich bei den Grabungen konzentriert auf alles, was vor dem Ende des Mittelalters war. Also frühe Neuzeit, neueste Geschichte, Industriegeschichte und auch die Zeitgeschichte waren in den Grabungen dort nicht so wichtig. Herr Heiden, ist das in Ihren Grabungen auch so oder interessieren Sie sich auch für Funde, die erst vor 50 Jahren in den Boden gekommen sind?
Also die Grenze, was man noch als Archäologe gräbt oder eben nicht, die ist inzwischen weiter zum Jüngeren nach oben gerutscht. Manchmal graben wir Dinge, die sind aus den 20er, 30er Jahren. Es gibt zum Beispiel auch, werden ja auch Kriegsgefangenenlager werden ausgegraben, also aus den 40er Jahren in Deutschland. Und was wir zurzeit zum Beispiel machen, ist in Frechen graben wir ein großes Tonwerk oder ein großes Röhrenwerk aus, wo Tonröhren hergestellt wurden. Und da sind mehrere sehr große Öfen, die wir gerade freilegen. Und die stammen auch eigentlich erst aus den 1870er, 80er Jahren.
Mit welchem Erkenntnisinteresse, mit welchem Erkenntnisgewinn gräbt man denn solche dann doch vergleichsweise rezenten Befunde aus?
Also was jetzt unsere Grabung in Frechen zum Beispiel angeht, da ist die Stadt ganz sehr daran interessiert, was hat sich dort abgespielt in dieser Fläche, wo etwa ein neuer Wohngebäudekomplex entsteht. Was war da vorher? Und dieses Frechen ist als Töpferstandort ganz, ganz bekannt und dann gehört eben so ein Röhrenwerk aus dieser Zeit gehört mit zur Geschichte der Stadt Frechen. Ein ganz wichtiger Punkt, der von der Stadt Frechen sehr intensiv verfolgt wird auch.
Gehen wir nochmal zurück nach Mannheim. Wie begann diese Grabung 2022? Wie viele Menschen lebten dann noch in Mannheim und wie haben Sie diese Grabung dann geplant, eingerichtet und begonnen?
Also als die Anfrage von den Heimatfreunden Kerpen kam, hatten wir uns draußen zum ersten Mal getroffen mit Frau Hage-Schmidt und Herrn Axer und man hat uns dann das Gelände gezeigt und es war damals schon alles der Hof, Haus Bochheim war schon niedergelegt, es war schon viel rumgebaggert worden, es war schon so ein bisschen ja atmosphärisch nicht erhellend, sondern es war schon relativ zerstört alles und wir haben dann die Sache begutachtet und mir war eigentlich schon damals klar, das wird eine relativ aufwendige und anspruchsvolle Grabung werden, weil doch jetzt ja über 900 Jahre mindestens Menschen gesiedelt, am gleichen Punkt gesiedelt haben und alle haben ihre Spuren hinterlassen und es war klar, dass wir dort dass übereinanderlagernde Befunde sich da treffen würden und dass wir sehr genau hinschauen mussten, was stammt aus welcher Zeit. Und am Ende zeigte sich auch, dass es ein Gewirr von Befunden waren, die wir heute noch nicht alle datieren konnten. Und inzwischen haben wir knapp 1000 Befunde aus diesem Bochheimer Hof ausgegraben.
Also allein an dieser einen Grabungsstelle schon eine unglaubliche Vielfalt an Funden.
Ja, weil es seit knapp 900 Jahren eben an der gleichen Stelle besiedelt worden ist. Da hat sich in den Jahrhunderten, ist überall wird was gegraben, wird neu gebaut, werden Sachen abgerissen, Gräben werden gezogen. Also es war ein sehr großer Befundanfall, kann man sagen.
Das war ja auch ein Teilaspekt dieses Projektes, dass wir untersuchen wollten, warum haben sich Mannheim und Bochheim so unterschiedlich entwickelt. Man kann ja von der Endung des Ortsnamens darauf schließen, dass sie vielleicht in der gleichen Zeit gegründet worden sind. Und aus Bochheim ist eine sehr stattliche Doppelhofanlage geworden, 1138 urkundlich das erste Mal erwähnt. Ein unglaubliches Idyll. Also das war ein super, super schöner Hof, seit 350 Jahren im Besitz der Familie. Seit 200 Jahren waren sie auch Eigentümer dieses Hofes, der bis zur Säkularisation dem Kloster Altenberg gehörte. Und also das war einfach eine Idylle dort. Und der ist halt 2018 abgerissen worden. Und das tat wirklich allen sehr, sehr weh. Aber wir haben uns schon gefragt, warum hat sich Bochheim so anders entwickelt als zum Beispiel Mannheim? Aus Mannheim ist ein Dorf geworden. Mannheim ist 898 das erste Mal urkundlich erwähnt, aber daraus hat sich eben ein Dorf entwickelt. Und da haben wir ja auch zum archäologischen Projekt auch noch begleitend weitere Projekte ins Leben gerufen, die wir vor der archäologischen Grabung auch schon umgesetzt haben. Und das ist auch relativ einmalig in der Forschungsgeschichte, dass man ein Dorf so genau untersucht in allen möglichen Facetten, weil das kann man natürlich auch nur im Braunkohlenrevier, weil sonst wird so ein Dorf nicht niedergelegt. Ne? Also wir haben von Mannheim auch ein Kellerkataster erstellt, das heißt, haben da die Keller untersucht. Also wenn man da drauf ein Haus sieht, was meinetwegen im 20. Jahrhundert erbaut worden ist und geht in den Keller, dann kommt man erst in einen zeitgenössischen Keller und dann gibt es dahinter einen Keller aus dem 19. Jahrhundert, dahinter einen aus dem 17. Jahrhundert und wenn man ganz viel Glück hat, hat man da vielleicht irgendwann auch sogar einen aus dem Mittelalter. Und das haben wir aus dem ganzen historischen Ortskern gemacht. Und wir haben zusätzlich noch mit der Uni Bamberg, also das hat die Uni Bamberg gemacht, dieses Projekt, Mikrosondagen in Mannheim gemacht, also an vielen, vielen Stellen so Löcher gegraben und haben da die Funde gesiebt. Und da kann man auch dann die Siedlungsgenese, wenn man da Schwerpunkte hat aus dem 8. Jahrhundert und aus dem 9. und aus dem 12., dann kann man sagen, ah, so hat sich das Dorf entwickelt. Und da gibt es also ganz, ganz spannende Forschungsmethoden auch, um so eine Siedlungsgenese letzten Endes abzubilden.
Was jetzt die Frage nach der Entwicklung von Haus Bochheim angeht, glaube ich, es war halt eine Besitzung des Klosters Altenberg. Und ich glaube, das war der Grund, warum sich Haus Bochheim letztlich nicht zu einem Dorf entwickelt hat. So würde ich davon ausgehen.
Das heißt, es wurde einerseits in der Fläche untersucht, um dieses Kellerkataster zu finden. Andererseits wurde stichprobenartig nach unten gegraben. Herr Heiden, das klingt ja nach einem ziemlichen Aufwand. Mit wie vielen Arbeitskräften waren Sie denn da unterwegs und wie haben Sie sich entschieden, wo mehr Arbeit reingesteckt wird und wo, naja, nur sondiert wird?
Ja, das war im Grunde, hat Herr Dr. Grünewald vom Amt für Boden- und Denkmalpflege hat und zusammen mit den Heimatfreunden schon ein Konzept entstellt, wie wir die Grabungen angehen sollten. Es wurde einmal, die komplette Hofanlage Bochheim gegraben werden, wenn möglich, wenn Zeit genug da war. Und im Umfeld wurden Sondagen angelegt, um mögliche weitere Befunde aus dieser Zeit zu ergraben. Auf jeden Fall, es gab ein festes Konzept, nach dem wir uns richten sollten, was auch ganz vernünftig war. Und wir haben das genauso durchgeführt und hatten zum Glück zeitlich auch die Chance, also die Hofanlage Bochheim nahezu komplett auszugraben. Und das waren immerhin über 22.000 Quadratmeter. Und was wir auch dann in 15 Monaten eigentlich, also weniger als 15 Monate konnten wir nicht, hätten wir es nicht geschafft und haben im Grunde unsere ganze Mannschaft, die wir haben, wir waren also zu 10, 12 Personen oft vor Ort. Wir haben dann zu noch ehrenamtliche Mitarbeiter bekommen, die Heimatfreunde von Kerpen akquiriert hatten. Die haben uns noch geholfen. Also wir waren mit einer relativ großen Mannschaft immer vor Ort.
Es war ja auch wirklich unglaublich beeindruckend. Also man konnte sich nachher, wir haben das ja immer begleitet und haben immer mal wieder geschaut. Und also das war nach kurzer Zeit überhaupt nicht mehr möglich, sich da zu orientieren, weil man so den Eindruck hatte, da ist wirklich jeder Meter umgegraben worden. Und ich bin oft, als der Hof noch da war, da gewesen und konnte nach kurzer Zeit schon gar nicht mehr sagen, wo befinde ich mich denn jetzt hier überhaupt auf der Grabung? Das war schon, ja, manchmal war das auch, erinnerte das so an eine sehr unwirkliche Mondlandschaft. Und dann rückte ja auch der große Bagger vom Tagebau immer näher. Das war schon manchmal war auf alle Fälle eine sehr beeindruckende Situation da vor Ort. Also, dass man da immer den Bagger quasi im Rücken hatte. Ja, spannend.
Genau, und man muss echt sagen, dass wir etwas Glück hatten, dass der Schaufelradbagger von RWE über mehrere Monate defekt war, sodass wir dadurch mehr Zeit hatten für unsere Grabungen. Wenn das nicht gewesen wäre, hatten wir zum Beispiel im Juni 2023 hatten wir schon die erste Anlage, ja, wir müssen jetzt bald Schluss machen, wir kommen jetzt mit unserem Bagger in den nächsten Wochen auf ihre Grabungsstelle. So. Und dann ging dieser Schaufelradbagger, war defekt und so hatten wir deutlich mehr Zeit als vorher. Ich hoffe, Sie erinnern sich noch, Frau Hagesmith.
Ich erinnere mich gut. Also die erste Ansage kam letztes Jahr irgendwann im Februar. Das war nämlich noch zu Karnevalszeiten, dass wir da verschwinden sollen. Dann ging das ja so wirklich ganz rasant los. Und dann hat der Kollege von RWE, der ja dann doch sehr zurückgerudert und wurde etwas zugänglicher. War ja manchmal etwas schwierig.
Genau. Für uns war es, was den Grabungsablauf betrifft, etwas schwierig, weil im Vorfeld, vor jeglicher Grabung auf Baumaßnahmen wird ja der Kampfmittelräumdienst wird ja beauftragt, die Flächen zu untersuchen. Und das war da so viel im Braunkohletagebau, so viel zu untersuchen war, wurden wir nach hinten geschoben und konnten eigentlich dann auch nicht so immer direkt so weitergraben, wie wir wollten. Dann gab man hier mal wieder 1000 Quadratmeter frei und hier mal wieder 2000 Quadratmeter und die lagen dann immer nicht direkt beieinander. So, es war, im Grunde hat es am Ende geklappt, aber es war schon eine Herausforderung, was so die Logistik anbetraf.
Ja, als wir angefangen haben zu graben, hieß es, wir müssen Ende des Jahres fertig sein. Wir haben im 1. August angefangen und da war noch die Planung, am 31.12.22 sollen wir da fertig sein. Ne? Also das hat sich ja dann Gott sei Dank immer nach hinten verschoben.
Ja, da kam auch der Zufall auch spielt eine Rolle dabei.
Ja.
Sind Sie aktuell denn noch dran oder sind Sie jetzt wirklich durch?
Also wir haben jetzt zuletzt waren noch 10 Brunnen zu untersuchen. Dafür hat man ein Plateau angelegt, um die Brunnensohlen, die letzten Meter dieser Brunnen ausgraben zu können, weil das der interessanteste Teil von den Brunnen ist. Leider waren die Brunnen nicht alle so tief, dass dieses Plateau zu tief angelegt worden ist. Das 9 von den 10 Brunnen konnten wir nicht mehr wiederfinden, nur einen einzigen Brunnen, da war noch 1,5 Meter erhalten. Und das war die letzte Aktion, die war jetzt im Anfang Februar.
Darf ich mal ganz ketzerig fragen, was haben Sie denn alles Spannendes gefunden, was Sie nicht gefunden hätten, wenn der Bagger nicht kaputt gegangen wäre?
Ja, wir haben dadurch, dass wir eben sehr viel mehr Zeit hatten, hatten wir die Möglichkeit, den ganzen Hof zu untersuchen. Und wir sind relativ nah an diese Zeit gekommen, an die Gründungszeit, die ja 1138 zum ersten Mal erwähnt. Also es muss Anfang des 12. Jahrhunderts, muss allem Anschein nach der Hof gegründet worden sein. Es war ja auch eine Fragestellung, ob wir vielleicht frühmittelalterliche Gründungen herausfinden könnten. Das ist uns bisher nicht gelungen oder sagen wir mal, es ist uns nicht gelungen. Es scheint danach die Endung Heim von Bochheim. In dem Fall geht wahrscheinlich auch ein Hochmittelalter zurück. Also das heißt, wir kommen nur mit unserem Grabungsergebnis nur bis ins Hochmittelalter. Und dieses Hochmittelalter war eben, haben wir es relativ spät gefunden. Und wenn jetzt der Braunkohlebagger gekommen wäre und dann hätten wir diesen Bereich auch nicht mehr ausgraben können, der wirklich die Entstehung des Hofes quasi widerspiegelt.
Sie haben eben erwähnt, dass in Neumannheim auch eisenzeitliche und jungsteinzeitliche Siedlungsüberreste gefunden worden sind. Hätten Sie das in Altmannheim auch gefunden, wenn Sie noch länger, noch tiefer hätten graben können?
Also das hat nichts mit der Tiefe zu tun. Es ist die Vorstellung, dass ältere Sachen immer tiefer liegen, ist also so, kann man so nicht sagen. Alles, was, sagen wir mal, ab der Jungsteinzeit ist, befindet sich relativ auf einem Niveau. Und wir hätten da auch nichts anderes gefunden, als wir jetzt gefunden haben. Das Älteste, was wir nebenher gefunden haben, neben der Hofanlage, sind römische Gräber aus dem 1. Jahrhundert. Und die entlang eines Grabens angelegt waren. Das sind etwa 8 oder 9 Gräber aus dieser Zeit, die eigentlich so nicht erwartet waren und eben wieder zufällig oder beziehungsweise im Rahmen der Grabungen auftraten.
Frau Hackeschmidt, Sie hatten vorhin schon erwähnt, dass die Kirche, die in Altmannheim stehen bleibt, ein Ort ist, an dem die Geschichte und die Erkenntnisse über Mannheim ausgestellt werden. Gibt es noch andere Projekte, in denen Sie das präsentieren werden, was nach der nun abgeschlossenen Grabung erkannt wird?
Ja, also das, was ich eben erzählt habe über den Kulturpark in Mannheim und über die ehemalige Kirche St. Albanus und Leonardus in Mannheim, das sind unsere Wünsche und unsere Vorstellungen. Also das ist längst noch nicht in trockenen Tüchern, dass wir da in der Kirche eine geschichtliche Ausstellung präsentieren können. Wir werden auf alle Fälle zum Abschluss des Projektes, also eigentlich hätten wir mit dem Bewilligungsbescheid von 22, hätten wir das ganze Projekt abschließen müssen zum 31.12.23, da sich aber das ganz sicher anders entwickelt hat. Also wir konnten ja in Mannheim selber, es sollen ja jetzt noch Grabungen im Dorfzentrum selber durchgeführt werden, aber eben ganz anders als ursprünglich geplant. Wir wollten ja auch unter der Kirche graben. Da die jetzt stehen bleibt, machen wir das natürlich nicht. Und alles, was da jetzt noch stehen bleibt in Mannheim, wird nicht ergraben, sondern da bleiben die Funde im Boden als quasi archäologisches Archiv. Aber trotzdem werden wir das eine oder andere noch ergraben. Aber der Fortschritt des Abbaus oder des Rückbaus des Ortes, der wird sich halt noch über einige Jahre hinziehen. Insofern konnten wir dann mit gutem Gewissen sagen, wir bitten um Verlängerung des Durchführungs- und Bewilligungszeitraums und der endet jetzt Ende 2025. Und unser Plan ist eigentlich, dass wir nach den Sommerferien im nächsten Jahr eine Ausstellung präsentieren, wo wir die ganzen Forschungsergebnisse aus diesem archäologischen Projekt und gegebenenfalls eben auch diese begleitenden Projekte, Kellerkataster, Mikrosondagen, die dendrochronologische Untersuchung der Fachwerkhölzer und, dass wir das alles präsentieren werden. Und wir haben ja noch einen Auftrag gegeben, die Anfertigung eines 3D-Modells vom alten Ort in verschiedenen Zeitschienen. Wir wollten einmal gerne das Mittelalter abbilden und dann die Situation in Mannheim Anfang des 19. Jahrhunderts und die letzte Bebauung um 2012, bevor der Ort eben verlassen wurde. Und alle diese Dinge möchten wir nach den Sommerferien dann präsentieren in einer großen Ausstellung zum Ende des Projektes. Ja, und da ist die Frage, wo wir das präsentieren werden. Es ist auch für den Kulturpark in Mannheim an eine Zwischennutzung gedacht. Da soll es so vorübergehende Bauten geben, in denen man möglicherweise was präsentieren kann. Aber möglicherweise werden wir es auch in Kerpen zeigen, entweder im Rathaus oder im Haus für Kunst und Geschichte. Das steht noch nicht wirklich fest. Fest steht, dass wir nach den Sommerferien eine Ausstellung präsentieren werden mit allen Forschungsergebnissen aus diesem Projekt.
Herr Heine, nur weil eine Grabung vorbei ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist die Erforschung nicht vorbei. Man beschäftigt sich ja noch lange mit den Befunden und Funden, die während dieser Grabung entstanden sind. Wie sieht das bei Ihrer Grabung mit Mannheim aus? Was liegt noch auf Ihrem Schreibtisch? Was ist noch alles zu tun, obwohl die Grabung an sich vorbei ist?
Ja, wir haben jetzt zunächst alle Funde, wurden gesäubert, werden beschriftet, aus welchem Befund stammen sie. Dann werden die magaziniert und dann geht es erstmal los zu sehen, welche Zeiträume sind eigentlich durch die Befunde abgebildet hier. Und dann werden wir einen Abschlussbericht anfertigen, in dem die wichtigsten Ergebnisse verzeichnet sind. Wir werden Pläne erstellen, die verschiedene Zeitphasen abbilden, das Hochmittelalter, das Spätmittelalter, die frühe Neuzeit und dann vielleicht die Neuzeit noch. Das muss alles aufgearbeitet werden und ja, die Dokumentation muss gepflegt werden, es muss alles beschrieben werden und ausgewertet werden. Also es wird in einen größeren auf jeden Fall einen größeren Endbericht am Ende geben.
Werden Sie denn in Zukunft weiterhin noch im Rheinischen Revier graben?
Ja, das ist eigentlich unser Gebiet, unsere Region. Wir sind überwiegend in dieser Gegend tätig. Wir sind in so Bergheim, Köln bis Frechen und so weiter, Mannheim. Da werden wir weiter graben, immer. Wir bekommen immer Anfragen von verschiedenen Verursachern und werden diesen Bereich oder diese Region werden wir weiter bearbeiten.
Frau Hacke-Schmidt, wie schaut denn die Bevölkerung von Neu-Mannheim auf die Grabung im alten Mannheim und wie hoch ist das Interesse an den Grabungen, den Funden und diesen Ergebnissen?
Ja, das ist eine schwierige Frage, Herr Jacobi. Die Mannheimer sind durchaus interessiert an den Grabungen. Also wir haben jetzt im vergangenen Herbst in Mannheim neu im Bürgerzentrum hat der Dr. Grünewald einen Vortrag gehalten über die archäologischen Grabungen. Da hat er also eigentlich aber in den Fokus gerückt, das, was außerhalb unseres Projektes gefunden wurde und was die Außenstelle des LVR da selbst ergraben hat. Da sind ja auch schon im Vorfeld wirklich spektakuläre Funde gemacht worden, aus denen wir eben dann auch geschlossen haben. Wenn schon im Vorfeld so spektakuläre Dinge gefunden werden, dann ist es erst recht sinnvoll, den ganzen Ort zu ergraben unter bestimmten Aspekten. Dieser Vortrag war wirklich sehr, sehr gut besucht und wir haben, Herr Heiden, das wissen Sie ja, glaube ich, hoffentlich noch. Wir haben auch vor, in diesem Jahr soll der Herr Dr. Heinen einen Vortrag in Kerpen halten über das archäologische Projekt der Firma Artemus in Bochheim und vielleicht dann auch schon ein bisschen was zu Mannheim. Wir hoffen ja, dass wir da auch noch ein paar Erkenntnisse gewinnen. Wir haben da ja schon ein bisschen gegraben, aber da kommt ja auch noch ein bisschen was. Und das Interesse daran ist durchaus groß in Mannheim, aber also die besuchen auch zum Beispiel immer, wenn wir solche Ausstellungen haben. Wir haben jetzt ja mehrfach in den vergangenen Jahren, habe ich auch schon gesagt, umsiedlungsbegleitende Ausstellungen gezeigt, die eben auch einen Fokus richten auf die Entwicklung des Braunkohlentagebaus. Da sind die Mannheimer immer dabei. Ein bisschen kontrovers ist die Diskussion um den Erhalt der ehemaligen Kirche in Mannheim. Da gibt es durchaus eine Menge Menschen in Mannheim, also die alte Mannheimer Bevölkerung, die gerne möchte, dass diese Kirche abgerissen wird. Und da, ja, sie möchten einfach damit abschließen. Und das ist eine schwierige, schwierige Situation. Wir müssen irgendwie versuchen, die Mannheimer da noch mehr mitzunehmen. Ich hoffe, das wird uns irgendwann auch gelingen, wenn sie dann sehen, was wir da Schönes draus machen. Aber ich kann das auch verstehen. Also es ist für die Menschen, die ihr Dorf verlassen mussten und die auch gar keine andere Wahl hatten. Das muss man ja nun mal so sehen. Also da kann man auch nicht sagen, ich lasse das jetzt einfach mal auf mich zukommen. Es gibt noch einige wenige standhafte Menschen in Mannheim alt, die noch da bleiben. Da gibt es einen Landwirt, der hat auch gesagt, er geht da nicht weg. Und da ist auch noch spannend, wie sich das weiterentwickeln wird. Also es gibt ja auch eine Menge Menschen, die sagen, die Zeit der Enteignungen wegen des Braunkohlentagebaus, die muss vorbei sein. Also das wird noch eine spannende Entwicklung werden. Und wir haben da noch wirklich die Aufgabe, auch die alten Mannheimer für unsere Projekte und für unser Projekt, für das, was wir uns wünschen mit der Kirche, dafür zu begeistern. Das wird noch eine große Herausforderung sein. Also das Interesse an der Geschichte ihres Ortes ist durchaus da. Aber wie wir mit dem Ort, der nun da bleibt oder mit dem, was nun da bleiben wird, umgehen, das ist noch eine Aufgabe, die uns auch noch bleibt.